Ja, herzlichen Dank, Herr Benke. Ich denke, das war ein wunderbarer Hegel-Vortrag, der gar kein Hegel-Vortrag war, sondern eigentlich ein Vortrag über das, wenn man so will, vielleicht Dilemma oder die Herausforderung kritischer Theorie und insofern genau am richtigen Ort. Ich würde vorschlagen, wir haben jetzt 15 Minuten ungefähr für die Diskussion, dass wir vielleicht zwei, drei Fragen zusammennehmen. Klar. Und wenn das in Ordnung ist, ja. Gut. Sie und dann Herr Demmermann.
Ja, erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag, den ich sehr gut und einleuchtend fand. Ich habe nur ich habe so eine doppelte Frage. Die eine ist sozusagen nur eine Nachfrage, nämlich gerade zu dem zweiten Schritt, den Sie ausgelassen haben. Ob Sie da noch was zu sagen könnten zu der, wenn man so will, ontogenetischen und phylogenetischen Notwendigkeit, dass der Geist so zur zweiten Natur werden muss. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt wäre, wenn man jetzt das, was Sie vorgestellt haben, zur zweiten Natur bei Hegel mal tatsächlich auf Adorno überträgt und mal nur auf die Figur des identifizierenden Denkens, dann würde man ja bei Adorno auch sagen müssen, dass man von dem identifizierenden Denken nie richtig loskommen kann. Das ist sozusagen ein Moment des Denkens, das ihm sozusagen immer zukommt. Aber dass doch die Frage dann darin besteht, welche Rolle dieses Denken sozusagen insgesamt im sozialen Prozess hat. Mhm. Und das würde dann zu der Frage führen, wie man eigentlich aus dieser zweiten Natur, die eben sozusagen so mächtig geworden ist, dass sie nichts anderes mehr zulässt als Gewohnheit, wie man da rauskommt. Also wie der Entwöhnungsprozess, wenn man das so nennen will, dann aussehen müsste.
Herr Demmerling.
Ja, danke für den Vortrag und für die komplexen Überlegungen. Eine Frage betrifft die Gegenüberstellung von Hegel und Aristoteles. Die scheint mir so ein bisschen krude zu sein, weil ich den Eindruck habe, vieles, was du über Hegel, natürlich in Anlehnung an die hegelsche Terminologie auch gesagt hast, kann man lesartenabhängig zwar auch über Aristoteles sagen. Vielleicht noch ein kleiner Kommentar von dir dazu. Und meine zweite Frage betrifft den Begriff der ersten Natur. Manchmal klang das so, als würde die erste Natur in der Sphäre des Geistes der Begriffe in sozialen Praktiken ganz und gar verdampfen. Das scheint mir systematisch keine sinnvolle These zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass Hegel sie vertreten hat. Wobei ich jetzt mich gar nicht auf exegetisches Gebiet begeben möchte. Einfach nur eine Nachfrage dazu. Wie würdest du das einschätzen?
Einmal hinter Michael. Nee, dritte Reihe, ja, genau.
Ja, meine Frage schließt an den zweiten Teil des ersten Kommentars an. Und wenn ich Ihren Vortrag richtig verstanden habe, dann bewegen
Sie. Können Sie mal die Finger heben, damit ich weiß, wo Sie sind? Ah.
Entschuldigung. Wenn ich Ihren Vortrag richtig verstanden habe, bewegen Sie sich sehr stark in einem bewusstseinsphilosophischen Rahmen, in dem so Unterscheidungen wie Subjekt-Objekt und individuelle Autonomie und Erfahrung von Heteronomie irrelevant sind. Und die Lösung, die Sie angeboten haben, war meines Erachtens so eine Art der ästhetischen Befreiung des Subjekts und des Geistes. Und die Frage, die da anschließt, ist, ob es da von dieser Perspektive einen systematischen Übergang gibt zu Fragen kollektiver Praktiken. Also Fragen intersubjektiver Freiheit, politischer Freiheit und Einrichtung der Welt. Oder ob Sie mit dem kategorialen bewusstseinsphilosophischen Rahmen, in dem Sie sich bewegen, auch nur auf der ästhetischen Ebene verbleiben.
Mann, okay. Ich fange mal mit einem Punkt an, der glaube ich, den ersten Teil der ersten Frage mit einem Aspekt dessen, was Christoph Demmerling gefragt hat, verbindet und versucht dadurch vielleicht mich auch um ein paar Punkte zu drücken. Also die Genealogie der zweiten Natur macht ein Setting auf, das so aussieht, dass es sagt, und damit berühre ich, glaube ich, einen Punkt der Frage, dass die bildende oder disziplinierende Einführung von Geist in ein Individuum immer auf der anderen Seite so etwas wie seine innere Natur produziert. Insofern ein Widerspruchsverhältnis kann man nicht sagen, weil es auf der einen Seite kein Spruch steht, sondern ein Gegensatzverhältnis produziert, ja, auch kein Satz, aber also ein solches Verhältnis des Gegeneinanders produziert zwischen den geistigen Fähigkeiten und Formationen, die uns bildend eingesenkt werden und gewissermaßen der sich dadurch ihr gegenüberstellenden inneren Natur. Ja. Und zweite Natur verstehe ich als Resultat dieser Auseinandersetzung, die im Individuum stattfindet, zwischen seiner Subjektivität und seiner in diesem Sinne produzierten, künstlich produzierten Natürlichkeit, die aber nie ganz in seiner Subjektivität aufgeht. Ja, also das wäre die Geschichte, die man erzählen müsste. Also eine Geschichte die Vorgeschichte der Bildung oder die Vorgeschichte der Disziplinierung, aus der wir uns klar machen können, dass Subjektivierung nie vollständig gelingen kann, sondern immer ein Gegenüber produziert im Individuum, das nicht ganz sozial, nicht ganz subjektiv werden kann und dadurch ein Streitverhältnis produziert. Und der Effekt dieses Streitverhältnisses ist die Gewohnheit oder die zweite Natur. So würde ich das ungefähr versuchen zu erzählen. Ja? Das heißt, insofern kommt die Natur zumindest an der Stelle nicht zum Verschwinden. Jetzt müssen wir natürlich noch weiter erzählen, wo die Natur als äußere Natur auch noch im Spiel bleibt, weil es sich um auch Produktionsprozesse handelt. Aber sie ist zumindest soweit zunächst mal als innere Natur auf jeden Fall ein notwendiges Gegenüber zu den Formationen des Geistes. Nicht? Insofern bleibt sie immer, geht es gerade um die Spannung, ja, zwischen Geist und Natur, die durch die Figuration der zweiten Natur zum Verschwinden gebracht wird, sodass jeder Versuch, wenn man so will, der Befreiung darin bestehen muss, diesen Streit, wenn man so will, zwischen Geist und Natur, der durch die zweite Natur zum Verschwinden gebracht wird oder unterdrückt wird, wenn man so schnell reden will, wieder zu reinszenieren, wieder zu aktivieren, wieder aufzuführen sozusagen. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich zu der Aristoteles-Frage was sagen kann, weil mich da viel zu schlecht auskenne. Ich würde nur intuitiv würde jetzt sagen, das sehe ich bei Aristoteles nicht. Ja? Sondern ich würde eher denken, dass bei Aristoteles die Ansicht vorherrscht, dass es zur Natur des Menschen gehört, eine zweite Natur anzunehmen, sodass die Differenz zwischen Natur und Geist im gelingenden Bildungsprozess tatsächlich erfolgreich zum Verschwinden gebracht werden kann. Während ich Hegel gerade so lese, dass er das nicht glaubt, ja, sondern diese Differenz wird niemals zum Verschwinden gebracht, sondern kann höchstens momentan stillgestellt werden oder unterdrückt werden, aber sie kann auch immer wieder reaktiviert werden in Transformationsprozessen, in denen sich dann die Gewohnheit, die Abstraktion, die Identitätssetzung der zweiten Natur immer wieder revidiert und transformiert werden. Nicht? Also das wäre auch ein erster Ansatz zu zum zweiten Teil der Frage und damit derjenigen, die sie nochmal wieder aufgenommen hat. Wie geschieht denn hier eine Transformation? Nicht? Also sie geschieht so, dass, würde ich sagen, dass der Prozess der Hervorbringung der zweiten Natur nicht durch einen anderen Prozess ersetzt wird, sondern dass er tatsächlich als Prozess wiederholt wird. Nicht? Die Wiederholung dieser, also man könnte sagen, wie überwindet man zweite Natur? Durch die Wiederholung ihrer Hervorbringung. Ja? Indem man sie selbst nochmal hervorbringt. Weil was man selber hervorgebracht hat, kann man dann auch wieder transformieren. Nicht? Also nicht, indem man diesem Schicksal irgendwie entgeht, sondern indem man dieses Schicksal in einen eigenen Akt verwandelt. Aber die Struktur dieses Aktes wäre immer noch dieselbe. Und gut, jetzt hatten Sie, glaube ich, gefragt, ist das ein individueller Akt sozusagen notwendigerweise, woraufhin ja vielleicht auch die von Ihnen, ich weiß nicht genau wie, aber zu Recht herausgehörten ästhetischen Bezüge in diesem Modell hinweisen würden. Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, die ästhetische Kraft, dass dieser Akt der Transformation der zweiten Natur als eines bloßen Schicksals in einen selbstvollzogenen Akt oder in einen selbstvollzogenen Prozess immer aus einer ästhetischen Quelle sich speist, sofern immer der Rückgang auf diesen Streit von Geist und innerer Natur notwendig ist. Aber dieser aus ästhetischen Quellen sich speisende oder ästhetischen Kräften sich speisende Transformationsakt kann eine eminente politische Bedeutung annehmen. Allerdings erst dann, wenn wir einen weiteren Schritt machen, indem wir uns nämlich genauer fragen, wozu ich überhaupt nichts gesagt habe hier, wie die Formation zweiter Natur mit solchen der sozialen Herrschaft zusammenhängen. Ja, ich meine, nach dem, was gesagt wurde, gibt es ja einen direkten Zusammenhang zwischen zweiter Natur und Herrschaft, aber auch nicht man kann sie auch nicht aufeinander reduzieren. Also ich würde sagen, alle soziale Herrschaft funktioniert durch die Reproduktion von Gestalten zweiter Natur, durch die Immunisierung von Gestalten zweiter Natur gegen Veränderung. Das ist die Weise, in der soziale Herrschaft ausgeübt wird, ja, in der sie Gewohnheiten naturalisiert, könnte man sagen, Gewohnheiten als unveränderbare darstellt. Insofern ist das Bestehen von Gewohnheiten immer verbunden mit der Aufrechterhaltung sozialer Herrschaft. Insofern kann soziale Herrschaft nur angegriffen werden, wenn Gewohnheiten transformierbar werden. Die Transformierbarkeit von Gewohnheiten lebt aber von ästhetischen Potenzialen, sodass der politische Kampf darin besteht, die soziale Herrschaft anzugreifen, die durch Gewohnheiten aufrechterhalten werden, aber gespeist aus gewissermaßen ästhetischen Kräften. Aber das ist jetzt nur eine Behauptung. Also ich meine, das müsste man ausführen. Ja?
Gut, wir haben noch eine, können noch eine kleinere Fragerunde.
Ja. Ja, vielen Dank erstmal für den sehr schönen und auch klaren Vortrag. Ich bin mir aber, Sie haben das gerade in der letzten Antwort schon angedeutet, als Sie von verschiedenen Gestalten der zweiten Natur geredet haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht die kritische Theorie tatsächlich doch den Begriff der zweiten Natur nochmal um eine Nuance verschiebt, indem er eben jetzt nicht nur in dieser Form gefasst wird, wie Sie das für Hegel sehr schön dargestellt haben, sondern indem sich dort auch der Begriff der zweiten Natur sehr spezifisch auf ganz bestimmte kapitalistische, bürgerliche Gesellschaft bezieht, wo man doch nicht nur das Phänomen hat, dass sich die Resultate der Tätigkeit von dem Prozess ihrer Schaffung gewissermaßen verselbstständigen, wie Sie das an dem Beispiel des Kunstwerkes da gelegt haben, sondern wo doch die Produzenten von ihren Produkten in ganz anderer Weise getrennt werden, weil nämlich die Produkte ihrer Tätigkeit ihnen entgegentreten als Waren, die jemandem anderen gehören. Und ist das nicht nochmal ein ganz anderer Bezug auf diese zweite Natur? Ist das nicht etwas, das nicht bloß in dieser logischen Bewegung aufgeht, sondern wo noch etwas hinzutreten muss, um dann den Begriff der zweiten Natur so zu fassen, wie man ihn in der kritischen Theorie findet? Mhm.
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage, was immer heißt, dass ich nicht richtig beantworten kann, wenn man das sagt, nicht? Sondern, also meine Hoffnung wäre, dass das, das mögen Sie, finden Sie vielleicht jetzt unbefriedigend, aber dass das, was ich habe, so abstrakt ist, dass es erlaubt, solche spezifischeren Beschreibungen unter sich zu befassen. Nicht, dass sie ersetzt, sondern dass sie überhaupt, dass die Beschreibung dessen, was zweite Natur heißen kann, so abstrakt ist, dass es verschiedene gesellschaftliche Mechanismen jetzt der Etablierung von zweiter Natur gewissermaßen erlaubt. Ja? Das heißt nicht, dass sie, dass das in irgendeiner Weise schon geleistet wäre, nicht durch das, was ich gesagt habe. In gewisser Weise habe ich ja gar nicht erklärt, nicht, und gar nicht im Einzelnen beschrieben, was zweite Natur in bestimmten gesellschaftlichen Situationen und Formationen heißen kann. Sondern ich wollte zunächst einfach nur gewissermaßen eine, in dem Sinne, wenn man so will, eine, wie ich vorhin sagte, eine Ontologie des Sozialen, also aus Hegel herauslesen, die dann solche Analysen für verschiedene Gesellschaftsformationen dann konkret durchzuführen erlaubt. Also nicht eine Ersetzung, auch nicht eine, also, sondern auch nicht zu sagen, dass man das nicht tun müsste, sondern nur zu sagen, an welcher Stelle solche Analysen überhaupt möglich werden. Das heißt, wie man das Soziale verstehen muss, damit solche Analysen überhaupt möglich sind. Sie können, das heißt nämlich, dass man das Soziale nicht als einen Zusammenhang von eine Praxis unter Regeln verstehen kann. Ja, wenn man so einen Begriff des Sozialen hätte, das Soziale ist eine Praxis, gemeinsame Praxis unter Regeln, unter normativen Regeln. Wenn wir so einen Begriff haben, können wir überhaupt nicht verstehen, glaube ich, wo solche Analysen, wie Sie sie jetzt zum Beispiel von Marx ja beschrieben haben, überhaupt ihren sinnvollen Platz finden können. Wir können überhaupt erst verstehen, wie diese Analysen möglich sind, wenn wir diese Verselbstständigungslogik begriffen haben. Aber dann müssen wir natürlich tatsächlich sie auch für die einzelnen Formationen dann durchführen.
Gut, herzlichen Dank, Christoph Menke, nochmal für Vortrag und die wunderbare Diskussion. Ich denke, gerade die Diskussion hat auch nochmal gezeigt, dass wir eine Perspektive eröffnet bekommen haben auf Gesellschaftstheorie am Ende. Also darauf lief das jetzt am Ende der Diskussion spannenderweise hinaus. Und das wäre natürlich auch das, was mich jetzt als nächstes interessieren würde. Wenn ich die Veranstalter richtig verstanden habe, machen wir jetzt eine sehr kurze Pause, 5 Minuten, also einmal Kaffee trinken oder anderen Süchten frönen und treffen uns dann 15:45 wieder hier.